Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer der Welle Nerdpol. Wir sind zurück mit einer neuen halben Folge, die wir immer ganz gerne mal zwischendurch einstreuen, wenn irgendwas Besonderes ansteht, irgendein kleines Interview oder eine, wenn wir eine Veranstaltung besucht haben. Und das ist jetzt auch wieder der Fall. Wir waren das dritte Mal beim Play Festival in Hamburg. Und wenn sowas ansteht, sind natürlich die Außenreporter der Welle Nerdpol am Start. Das sind in diesem Fall mal wieder Matze und
Pascal.
Sehr schön. Das Play Festival 2017 stand unter dem Motto The Time is Now. Und das hatte verschiedene Gründe.
Mhm.
Möchtest du mal ausführen?
Ja, zum Beispiel, beziehungsweise zu einem Grund heißt dieses Festival so, weil es ja auch das 10-jährige Jubiläum des Play-Festivals war. Das bedeutet, dass das Festival nunmehr schon zum 10. Mal stattgefunden hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube zum 6. Mal in Hamburg, aber darauf lege ich mich jetzt nicht fest. Aber sei es drum, auf jeden Fall, ja, ist das ja auch schon so eine... Ja, ein Fakt, der mit Zeit zu tun hat. Und in dem Sinne ist es eigentlich ganz passend, das Festival so unter diesem Motto zu betiteln. Wie, ja. Oder? Findest du nicht auch?
Ja, doch. Also ich fand, das hat sehr, sehr gut gepasst. Auch mit den anderen beiden Aspekten, die da irgendwie so ein bisschen mit reingespielt haben. Dazu später nochmal mehr. Ein kleiner Hinweis nochmal. Mich hat es während des Festivals komplett umgehauen einmal. Deswegen klinge ich auch vielleicht etwas nasal. Und Pascal hat es jetzt auch erwischt. Wahrscheinlich, weil wir die gesamte Zeit da warum gemacht haben.
Zusammen. Ja, die ganze Zeit uns unsere Bakterien hin und her ausgetauscht haben, um zu gucken, ob auch jeder schon alle hat oder dass keiner welche doppelt hat.
Nee.
Ja.
Hast du das eine glitzernde Bakterium?
Ja, und eine zum Rubbeln, die riecht dann.
Boah, geil.
Richtig nice.
Für uns hat ja der gesamte Spaß am Mittwoch angefangen mit einer kleinen Pressekonferenz, wo eigentlich alles erklärt wurde, was es zu diesem Festival zu sagen gibt. Und da gab es schon eine, nennen wir es mal Änderung, zu begutachten, denn die Location hat jetzt wieder gewechselt. Wir waren das dritte Mal auf dem Play Festival und das dritte Mal war es an einem anderen Ort. Und dieses Mal hast du ja auch so eine kleine Verbindung dazu.
Ach, oh Gott, ja, beziehungsweise theoretisch ja sogar wir beide, so aufmerksame Hörer der Welle Nerdpool, werden diese Location unter Umständen schon mal gehört haben, denn dieses Jahr hat das Play Festival zu einem großen Teil in der Hamburger Markthalle stattgefunden. Das ist eine Konzertlocation nicht unweit des Hamburger Hauptbahnhofs. Und ja, ich war da schon, also früher auf jeden Fall des Öfteren mal unterwegs. Du, glaube ich, auch ein paar Mal.
Ja, zweimal.
Ja, genau. Und entsprechend kennt man das dann halt. Und ja, ist cool. Also nochmal so in der Retrospektive, als wir das erste Mal beim Play Festival waren, war das ja im Bunker. Das ist auch eine ganz coole Location gewesen. Dann letztes Jahr war das gar nicht unweit der jetzigen Location, quasi ein Eingang weiter, aber gefühlt so für Talks und so weiter ein bisschen unpraktischer als im Vorjahr. Und jetzt hat man halt diese große Markthalle gehabt. Das kann man sich so ein bisschen wie... Ja, könnte man das so als Mini-Auditorium bezeichnen? Also,
du hattest halt, es war halt das komplette, also der Konzertsaal war bestuhlt und die Bühne, da waren dann halt die Veranstaltungen drauf.
Genau, und das ist halt schon mal wieder ein ganz geiles Upgrade gewesen, weil du jetzt eigentlich immer genug Platz für alle Menschen hattest. So, also zumindest zu allen Zeitpunkten, zu denen ich zugegen war. Und entsprechend aber auch natürlich die Technik einfach vor Ort ist und ja, da lässt sich das dann alles nochmal ganz anders beziehungsweise professioneller irgendwie über die Bühne bringen, haha. Weil Bühne und so.
Ja, nice. Ich fand's auch, also vom Standort her fand ich's unfassbar großartig und sie haben das ja auch durchaus klug gelöst, dass sie mehr hatten, als in dieses Foyer der Markthalle passt und dass man einfach darunter dann die Barlachhalle K, glaube ich, hieß das, eine Art Kunsthalle für die Ausstellung gemietet hatte.
Genau, und dann konnte man einfach über den normalen Eingang in die Markthalle und dann so ein bisschen bisschen sneaky dann durch so einen verschnörkelten Treppeneingang dann runter in die Barlachhalle und war auf einmal in der Ausstellung. Und das, ja, also viel praktischer geht's eigentlich nicht. Muss ich auch, also kann ich direkt an dieser Stelle sagen, von den 3 Malen, die wir nun auf dem Festival waren, war das bezüglich der Location auf jeden Fall schon mal mein Favorit.
Ja, also fand ich auch, vor allem, weil es halt dann nicht im 6. Stock war, wie damals im Bunker.
Ja gut, okay, das stimmt. Im Bunker, das war auch nochmal ein bisschen, da war das ja auch alles dann bezüglich der Ausstellung so ein bisschen, bisschen tricky, also ja, nicht so schön wie jetzt, sag ich mal.
Es wirkte halt alles äußerst durchdacht und sehr, sehr, sehr klug konzipiert.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also man hat da echt, also alles, was einem die Markthalle quasi bietet, wurde da geschickt ausgenutzt. Auch dann das Marx, das ist so ein kleiner Parallel-Konzertsaal zur großen Markthalle. Der wurde dann für Workshops genutzt und ja. Und dazu gab es dann halt so mehr oder weniger als 3. Standort neben der Barlachhalle und der Markthalle, wie auch schon letztes Jahr, die Zentralbibliothek. Nee, ist sie das? Oder wie nennt man die?
Doch, das ist die Zentralbibliothek.
So heißt sie, ne? Ja, ich komme da immer durcheinander. Es gibt auch die Stadtbücherei und so weiter. Auf jeden Fall, genau, das war der 3. Veranstaltungsort, der halt auch in, 5 bis 7 Minuten Fußweite von der Markthalle zu erreichen ist. Und so hattest du halt sehr abwechslungsreiche Locations, die aber noch so zentral und gut zu erreichen waren, dass du halt niemals sehr viel Zeit mit zwischen den Locations hin und her switchen verbringen musstest. Plus, dass alles in der Nähe des Hauptbahnhofs ist, was halt eigentlich echt optimal ist.
Das ist es nämlich. Also rein vom Ort her besser geht es kaum.
Nee,
und ich habe das Gefühl, dass man diesen Platz auch brauchte. Denn es war verdammt gut besucht.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob dazu auch Zahlen veröffentlicht werden. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr mich auch schon gefragt. Aber so aus dem Bauch heraus, was man mitbekommen hat. Ja, auf jeden Fall, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, von den 3 Mal, die ich da war, wirkte es wie das mit Abstand am stärksten besuchte Playfestival.
Ist es auch. Ich hatte mit den Leuten geredet und die meinten halt, es ist kontinuierlich gewachsen. Dementsprechend auch dieses Jahr wieder also mehr Besucher. Aber mal zurück zu diesem Thema, The Time is Now. Es ging halt um das Jubiläum, so ein bisschen sich selbst feiern. Mhm. Und die anderen beiden Aspekte, die uns gesagt wurden, ist natürlich dann halt, wenn es Richtung Ausstellung geht, die Zeit als Spielmechanik. Und eben auch, wie wurde es genannt, Zeit für mehr Medienbildung.
Wenn ich
mich richtig erinnere. Und ja, da kommt halt das Besondere am Playfestival zum Tragen. Wer sich noch keinen von den Podcasts angehört hat, die wir zu dem Thema gemacht haben, das Playfestival ist keine Messe oder sowas, wo Spiele ausgestellt werden, sondern es ist ein Festival nun mal, was sich in verschiedenen Aspekten sehr, sehr, ich möchte jetzt nicht akademisch sagen, mit dem Thema Videospiele auseinandersetzt, aber einfach sehr viel dazu anregen, mehr über dieses Thema einfach nachzudenken. Und genau. Der Gedanke, warum ich das erwähne, ist tatsächlich, dass sich jemand auf der Facebook-Seite vom Event, glaube ich, beschwert hat, dass ja die Spiele in der Ausstellung teilweise nicht gingen, etc. pp.
Mhm.
Und tatsächlich hat ein anderer Besucher einfach drunter geschrieben, es geht nicht darum. Und das finde ich so schön.
Ja, genau. Das ist natürlich wahrscheinlich auch schwierig für das Playfestival mitunter, dass man da halt auch jetzt nicht nur von der Größenordnung, sondern auch einfach von der Art der Veranstaltung so einen Trendstrich zu anderen Veranstaltungen wie der Gamescom zieht, wo es halt natürlich was ganz anderes ist, wie wenn da dann die Entwickler halt Geld bezahlen, um vor Ort quasi Werbung für ihr Spiel zu machen und das da zum Anspielen ausstellen, als wie es hier ist, wo dann ja auch durchaus auch Entwickler vor Ort sind, aber ja auch nicht für jedes Spiel. Und primär ist es ja eigentlich darum geht, dass quasi die Festivalorganisatoren, die sich ja für diese Art von Spielen entschieden haben, das suchen sie sich ja Spiele aus, die zu diesem Thema passen.
Es ist kuratiert, ja.
Genau. Und entsprechend ist das halt auch, ja, kann man auch eigentlich so nicht unbedingt mit diesem Anspruch daran gehen. Es ist halt einfach, ja, ist schwierig zu beschreiben, aber man kann nicht mit so einem Messen Anspruch dahingehen und sagen so, ja, nee, jetzt muss hier eigentlich nonstop Entertainment laufen und wenn das Spiel nicht läuft, dann ist das ein blödes Spiel beziehungsweise ein blödes Festival. Ja, das ist, weiß ich gar nicht, ob das, ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch schwierig ist, das so, umso mehr das Festival wächst, das auch jedem so klar zu machen.
Ja, ich glaube, das könnte durchaus ein Problem in der Kommunikation sein, aber selbst wenn, ich finde halt, dieses Jahr irgendwie gefühlt noch stärker als irgendwie die beiden Jahre zuvor, hatte das Festival tatsächlich für alle irgendwas zu bieten. Weil das Programm war sehr, sehr, sehr gut aufgeteilt. Du hattest morgens, hattest du ja so kleine Talks, kleine Veranstaltungen, Impulse haben sie es ja genannt. Dann der Vormittag, schrägstrich Nachmittag war meistens reserviert für die Workshops. Und gegen Ende ging es dann nun mal Richtung ja Abendunterhaltungen und so weiter und so fort. Genau. Gleich mal vorweg, wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, zu einem der Workshops zu gehen. Die waren teilweise, was haben sie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht. Vor allen Dingen die für Schulklassen. Mhm. Und das hast du dann an dem jeweiligen Tag auch immer gemerkt. Also, dass dann die Schüler da durch die Gegend gesteppt sind. Und es war aber immer eine schöne Atmosphäre, wie ich fand.
Ja, auf jeden Fall. Aber das haben wir auch schon im letzten Jahr nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Wir haben ja im ersten Jahr mehrere Workshops besucht. Wenn es noch mal irgendetwas gibt, wo ich jetzt sagen würde, das ist auch also bei den geschlossenen Workshops so interessant, dann, dass sich das auch für uns lohnt, ohne dass man dem die Plätze wegnimmt, werden wir es vielleicht auch noch mal in Zukunft machen. Aber ich fand das so ganz okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ganz streng genommen tatsächlich nicht das Backen von Cake Pops als offener Workshop im, im Programm betitelt wurde. Aber ja, nee, ansonsten hast du vollkommen recht. Haben wir uns mehr mit den Ausstellungen und den Bühnenprogrammen auseinandergesetzt.
Ja, vor allem dem Bühnenprogramm. Ja, beziehungsweise wir hatten tatsächlich vor, eigentlich zu einem Workshop zu gehen. Der ist ausgefallen.
Ja, stimmt. Das war der
Arcane Gaming von Domshot.
Genau, der musste leider aus privaten Gründen die Anreise beziehungsweise den Workshop absagen.
Wäre wahrscheinlich interessant gewesen, vor allem, weil ich mit seiner Meinung über Videospiele halt so ziemlich gar nicht übereinstimme. Aber dementsprechend könnte das interessant gewesen worden sein.
Hätte es interessant sein können, irgendwie so, ne?
Ja.
Ja, ja, definitiv. Beziehungsweise, also ich fand auch das Thema ist cool. Ich würde mich freuen, wenn es nächstes Jahr vielleicht dann nochmal auf der Agenda steht und dann diesmal auch funktioniert, weil generell ist das ein interessantes Thema. Hätte halt jetzt natürlich gerade zusammen mit dem neuen Assassin's Creed halt voll irgendwie gepasst, ne? Weil ich glaube, da hätte man viel, hätte er bestimmt auch viele Parallelen dazu gezogen oder wäre da vielleicht ein bisschen drauf eingegangen.
Ja, naja, schade.
Ja, aber naja.
Also, wir waren dann am Mittwoch, war dann auch, war schon Eröffnung am Mittwoch? Ja, ne?
Genau, am Mittwoch war die Eröffnung, da konntest du ja leider nicht.
War ich verhindert, stimmt.
Genau, mehrfach ausgebucht, aber da war ich dann da und ja, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr auch schon so war, aber so eine Kleinigkeit, die mich da direkt erfreut hat, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist halt dadurch, dass du wieder eine Konzertlocation hast, hast du halt auch so etwas wie eine Bar, beziehungsweise du hast eine Bar, wo du halt jederzeit Getränke käuflich erwerben kannst, ganz abgefahren, unter anderem sogar Bier vom Fass.
Nein.
Fand ich ganz nett. Doch, tatsächlich.
Und wir müssen unbedingt die Essensluke erwähnen.
Die Essensluke?
Ja.
Ach so, klar, natürlich, ja, stimmt. Wenn man in die Markthalle reinkommt, dann ist direkt zur Linken noch so eine Art ja Imbissbude in der Konzertlocation drin, die ist immer macht dann, glaube ich, erst immer zum Abend auf, aber ist halt natürlich unfassbar praktisch, wenn man jetzt nicht ja weit weglaufen möchte, um sich was zu essen zu holen.
Und der hatte veganes Linsencurry, was wohl sehr, sehr gut ging, und am letzten Tag hatte er keine Pommes mehr.
Ja, siehst du, da hat er doch bestimmt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, was ich auch ganz nett fand, ich habe es jetzt einfach mal so interpretiert, weil mich niemals jemand davon abgehalten hat, dass man ja auch trotzdem eigene Getränke aber auch mitbringen durfte, außer halt Glasflaschen, was nachvollziehbar ist. Aber so ist man jetzt auch nicht wie auf einem, ja, weiß ich nicht, gibt ja auch Festivals, wo einem dann die Getränke generell abgenommen werden oder was weiß ich. Das ist hier nicht der Fall. Aber worauf ich eigentlich dann hinaus wollte, genau, die Eröffnung war dann ganz sympathisch. Das wurde am Anfang von den drei Menschen, die das auch, glaube ich, so hauptsächlich ja initiieren, beziehungsweise so die, na, wie sagt man, die Hauptorganisatoren sind, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz plump. Ja. Nämlich die Vera Marie Rodewald, der Andreas Hedrich und die Christiane Schwinge. Die haben das so ein bisschen eröffnet und dann halt auch direkt mal ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt, wie es alles angefangen hat vor 10 Jahren. Und das war echt ganz cool. Also die drei haben so als Moderationstrio ganz cool funktioniert und konnten da einiges so aus der Vergangenheit erzählen. Weiß ich nicht, war einfach so eine Mischung aus, war so sympathisch, unterhaltsam und halt auch interessant, weil vieles davon wusste ich jetzt halt auch noch nicht und das war schon ganz cool. Dann kam noch der Arne Busse auf die Bühne und das ist ein Mensch, der in der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, arbeitet und die unterstützen ja auch, glaube ich, seit geraumer Zeit das Play-Festival und dann hat er auch nochmal so einen Schwung Erfahrungsberichte über seine Verbindung zum Play-Festival erzählt, die auch total unterhaltsam und interessant waren. Also das war supi. Und ja, finalerweise wurde dann die Hauptmoderatorin vorgestellt, beziehungsweise auf die Bühne geholt und dann das Mikrofon an sie abgegeben. Das war dann dieses Jahr die Sophia Katz, die vielleicht einige von den Raketenbohnen kennen, die auch Game 2 produzieren, wo sie auch mit moderiert. Und ja, Sophia hat dann von nun an da das Mikro in die Hand genommen und wann immer dann irgendetwas angekündigt oder erklärt werden musste, hat sie das gemacht. Und das hat sie dann auch direkt begonnen, indem dann die Ausstellung in der Barlachhalle feierlich eröffnet wurde. Da hat sie sich dann das Megafon geschnappt, ist ins Foyer gegangen und dann hat, glaube ich, aber zwei Bier mögen mich, wie sagt man, Lügen strafen, keine Ahnung, der Arne Busse dann das Band durchgeschnitten und ja, dann war die Ausstellung eröffnet und man konnte sich zum ersten Mal unten die Spiele angucken.
Wollen wir dann auch direkt mal über die Ausstellung reden? Weil ein bisschen was haben wir ja mitbekommen.
Ja, lass uns dann doch mal über die Spiele in der Ausstellung reden. Was ist das Erste, woran du dich erinnerst, woran du Hand angelegt hast?
Das Erste, wo ich wirklich dann ein bisschen mehr gespielt habe, war The Flame and the Flood tatsächlich. Eine Art Roguelike Survival Game. Ja. Den es darum geht, dass du halt mit einem Hund in der Wildnis aufwachst und dann, ja, leg los. So in etwa.
Genau, und so ein ganz cooles, ich glaube, Südstaaten-Setting, kann man das sagen?
Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie Sumpfgebiet. Mit einem sehr, sehr schönen Artstyle. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, doch, es war vom Art Director von Bioshock.
Genau. Genau. Das war so ein sowieso ein All-Star-Indie-Team. Ich glaube, ich habe da auch noch ein paar andere Namen gelesen, die auch bei anderen großen Spielen mitgearbeitet haben.
Und das passt halt auch perfekt zum Thema, weil es geht halt darum, dass du Hunger und alles managst und das ist halt der Zeitaspekt dann. Wann gehst du schlafen und so weiter und so fort. Kam letztes Jahr raus, gibt es für alle Plattformen und ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr geärgert. Du kannst natürlich in diesem Festival-Setting jetzt so ein Spiel nicht bis zum Erbrechen zocken, aber das, was man gesehen hat, hat unfassbar viel Spaß auf mehr gemacht, also Bock auf mehr.
Ja, wir sind ja auch beide so ein bisschen Sucker für solche Spiele und ich habe mega Bock, es gibt es auch für die Switch und ist da glaube ich auch gar nicht mal so teuer, kann gut sein, dass ich mir das in nächster Zeit auch mal holen werde. Ja, hat mich ein bisschen an Don't Starve erinnert, nur halt dann noch mit ein paar anderen Twists, aber wirkte so ein bisschen, geht so in die Richtung, glaube ich.
Ja, also das sah schon mal ganz geil aus. Das war das Erste, wo wir ein bisschen länger dran sitzen konnten. Ich würde sagen, über die Nominierten der Preise können wir ja dann am Ende reden.
Mhm. Genau.
Was haben wir denn noch? Ich gehe hier jetzt einfach mal die Liste durch. Es gab halt sehr, sehr viel wieder, ich sag mal, verkopften Kram. Sowas wie das, wo ist es? Hier, Memoir en Code, Reissue. Da, wo du dann kurz die Kopfhörer aufgesetzt hattest, was so ein bisschen den Anschein eines spielbaren Poesiealbum hatte. Falls du dich erinnerst.
Ja, das bezeichnet sich ja selbst als ein autobiografisches, spielbares Album. Also mit starken Musik, also mit starken Fokus auf den Soundtrack und ist ziemlich cool, was ich mitbekommen habe von der Idee. Hatte so ein bisschen Probleme, die Kopfhörer gescheit aufzubekommen, weil die so ganz kurz leider nur aus der Ausstellungsbox rausgekommen sind. Ja, ist mega interessant. Es sind so ganz viele verschiedene Minispiele, die dann für jeden Track auf diesem autobiografischen Album da vorhanden sind. Und ist, glaube ich, halt für ein Festival, ja, ist es mega cool, dass man es da kennenlernt. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, okay, ich habe Bock, mir das irgendwann nochmal in Ruhe zu geben. Und ja, aber wie schon gesagt, dann halt in Ruhe, weil da braucht man entsprechend Ruhe. Ja, aber sehr, sehr interessant. Ist halt ein ja, experimentelles Spiel, ne? Jo, ich weiß gar nicht, ob das was kostet oder so. Müsste man mal gucken. Alle Spiele, die wir jetzt übrigens besprechen, findet man halt auch einmal in einer Liste auf der Seite vom Play Festival. Wenn man da auf Ausstellungen, Badachhalle sind wir im Moment geht, dann kann man sich da auch doch mal die ganzen ja, Namen raussuchen, wenn man das interessant findet.
Ja.
Woran ich mich jetzt noch erinnere, was wir auch, was ich glaube ich als erstes gespielt habe, war Hidden Folks.
Ja, Hidden Folks. Ein, ja, ein, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Wie nennt man Findet das? Waldo.
Ja, Wimmelbild.
Meinst du das? Wimmelbild, ja.
Eine Art Wimmelbild, allerdings mit einem anderen Kniff, denn alles, was man, also was einem gezeigt wurde, war handgemalt. Und die Ausmaße, die der gesamte Spaß annehmen konnte, waren gigantisch.
Ja, entsprechend hat es dann ja auch die ja, gigantischste, das ist kein Wort, aber die aufwendigste Präsentation erhalten. Denn man ist dann, wenn man in diese Ausstellung reingekommen ist und dann kurz zur rechten Seite gehüpft ist, dann hat man das halt auf einem gigantischen Beamer an eine Wand projiziert gesehen. Und das sieht einfach cool aus. Das ist halt auch unfassbar schön animiert, ist im Schwarz-Weiß-Look. Und muss ich da mal, guckt euch mal ein Video auf YouTube an, das ist der Hammer, das, wie das einfach, ja, aussieht. Das ist halt, keine Ahnung, so ein bisschen wie Modelleisenbahn oder Miniatur Wunderland, wenn man das kennt, zum Spielen und dann klickst du da halt rum und musst irgendwelche speziellen Figuren finden und ja, es ist mega lustig. Du kannst dann halt auch mit den ganzen Objekten interagieren. Das heißt, wenn da irgendwie zum Beispiel eine Garage ist, dann kannst du da drauf drücken und dann fährt das Tor hoch oder bei manchen Bäumen kannst du so die Blätter zur Seite schieben und gucken, was im Baum passiert und dann ist da vielleicht ein süßer Affe, den du finden musst. Ja, ist echt mega, also mega beeindruckend.
Ja, ich muss auch sagen, als ja, das erste Mal da durchgeführt worden war, so ja, Wimmelbild, blub, finde ich jetzt eher ungeil. Aber wenn du dann halt zwischendurch gesehen hast, wie das am Ende aussah, da gab es dann wirklich am Ende eine gesamte Stadt, durch die du durchscrollen musstest. Das
ja.
War großartig.
Ja. Ja, ist echt sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ich guck mal, was wir hier noch so gespielt haben. Es gibt halt so ein bisschen was, was, wo wir jetzt nicht Hand angelegt haben, weil, ja, also so Super Time Force Ultra hab ich zum Beispiel, gab's irgendwann mal im PS Plus Abo, fand ich jetzt so nicht sonderlich interessant.
Genau, Super Hot haben wir auch nicht gemacht. Das wäre hier als VR-Version möglich gewesen, das zu spielen.
Passt halt aber perfekt ins Thema mit der Zeit.
Ja, absolut.
Dann gab es noch so zwei Sachen. Das eine spielen wir später, weil das hat einen Preis gewonnen, die sehr, sehr kreativ mit Eingabe umgegangen sind. Das eine wäre Blood Bank gewesen. Blood Bank hat so funktioniert, dass man vor einem Infrarotsensor ein Streichholz angezündet hat und dieses von links nach rechts schwenken musste und so sein, oder nach oben und unten, und so seine Figur durch einen Dungeon bewegt hat. Und wenn das Streichholz ausgegangen ist, hast du verloren.
Genau. Ja, mega geil die Idee, oder?
Ich fand's auch super. Es hat aber genau das gezeigt, weil ich ein bisschen Angst hatte bei der Idee, das Streichholz geht halt unterschiedlich schnell aus. Und so lange hält das nicht, aber ich habe das Gefühl, alle haben immer nur zwei oder drei Schritte gemacht. Wir haben dann allerdings noch mit einem von den Machern geredet währenddessen und der meinte halt so, die Kinder, also vor allem die Schüler, die da waren, die sind mega weit gekommen teilweise.
Ja, weil die irgendwie, das meinte er, so ein bisschen intuitiver besser drauf hatten, mit dem Streichholz richtig umzugehen und ja, ganz witzig. Es ist halt tatsächlich so ein Ding, da ist halt die Idee, ist 80% des Vergnügens, ne, dass man sich einfach darüber freut und denkt so, ah, das ist ja cool, so habe ich ja noch nie mit einem, also das war noch, das ist ja so ein Interface, das ich noch nie benutzt habe für ein Videospiel.
Ja.
funktioniert jetzt halt, hat auch nicht so perfekt funktioniert, aber ja, fuck it, ne? Ist auch, ich habe noch gefragt, ist nur ein Projekt für sein Studiengang gewesen und kein kommerzielles Projekt in dem Sinne, ja, einfach geile Idee, cool, dass es da war. Und Zeit hat natürlich auch, ne? Zeit, hast du gesagt, bis das Streichholz aus ist. Also wieder perfekt zum Thema. Ja.
Dann eine Sache, an der wir nicht die Hände selbst dran hatten, aber das, was dabei rausgekommen war, ist unfassbar großartig gewesen. Passepartout, The Starving Artist. Die Geschichte war irgendwie, du warst oder bist ein Maler und bewegst dich tatsächlich durch die verschiedenen Epochen durch und musst halt immer versuchen, dich an die neuen Gegebenheiten der Kunst anzupassen, was so gerade in ist. Und was mega geil halt dabei war, alles, was du gemalt hast, konntest du vor Ort ausdrucken und sämtliche Kunstwerke wurden in der Barlachhalle tatsächlich auch hingehangen.
Ja,
und das ist, was da wirklich manche Leute gemacht haben, da hat eine wirklich das Plakat von der Play nachgebaut.
Ja, ist mega cool, ne?
Ja, super.
Ich habe auch noch, glaube ich, ein Foto davon gemacht. Ich werde hier dann auch unter dem Blogpost nochmal so eine Fotostrecke mit so ein paar Eindrücken basteln. Ich glaube, da kann man das dann auch sehen. Aber sonst auch auf der Play-Seite. Ja, mega die coole Idee.
Da war auch einfach unterhaltsam, sich das dann anzugucken. Und da waren auch, hatten wir einfach nie die Zeit für, beziehungsweise wir konnten da gar nicht ran, weil da immer Leute dran saßen. Das war schon abgefahren.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann halt, ne, umso größer ein Festival wird, beziehungsweise umso mehr Besucher kommen, umso kniffliger wird es dann an ein, zwei Stellen auch mal an die Spielhand anzulegen. Aber es mir halt auch, mich stört das immer gar nicht so. Ich freue mich auch schon einfach den Leuten zuzugucken und einfach zu schauen, wie was das für Spiele sind und wie damit umgegangen wird.
Hm. Dann, ich weiß gar nicht, hast du das gesehen, den Roto-Ring?
Gesehen habe ich ihn, aber gespielt habe ich ihn nicht.
Das... Falls sich jemand an unseren Podcast von vor 2 Jahren erinnert, da hatten wir ein bisschen was vom Line-Wobbler erzählt. Mhm. Und der Roto-Ring ist im Grunde genommen die gleiche Idee. Du hattest halt 2 Ringe mit LEDs und du musstest deine Figur, die hell leuchtendste LED, an einem anderen Punkt bringen, da wo gerade keine LED an war. Und dann hattest du das Level geschafft. Das heißt, du hattest im Grunde genommen, du hast einen Knopf, mit dem du zwischen den beiden Ringen hin und her switchen konntest und mit einem Drehknopf hast du halt deine Figur bewegt. Und je weiter das Ding voranging, desto schwieriger wurde das. Und ich habe zum Beispiel einem Kind dabei zugesehen, wie es das gespielt hat und es war einfach unfassbar klug, wie das Spiel neue Elemente eingebracht hat. Wie zum Beispiel sich ein bewegendes Ziel oder bewegende Gegner, sage ich mal in dem Sinne. Das wurde immer in einem sicheren Umfeld neu einsortiert und in weiteren Leveln wurde es immer schwieriger. Das war, was die Progression anging, unfassbar geil. Mm. Und das hat auch nur mit einer Stimme nicht den Publikumspreis bekommen.
Ah, okay, das war also der 2. Platz. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja.
Ja, ist super. Ich mag immer so Spiele, die auch, ja, also beziehungsweise das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man quasi durch ja sich selber Begrenzen der Möglichkeiten dann halt ja kreativ zeigen muss, um dann ein cooles Spiel draus zu machen und es funktioniert trotzdem.
Ja. Wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt über alles reden.
Ich guck mal kurz, ob ich noch was hab, was ich gerne erwähnen wollen würde.
Es gab halt noch 2, über die ich gerne reden würde.
Ich guck mal, ob meins, was ich jetzt noch hab, dabei ist.
Think of the Children.
Ja!
Eine sehr gut. Art Arcade-Game für Multiplayer-Partien, wo du darauf aufpassen musst, dass deine Kinder nicht sterben.
Genau, du hast so verschiedene Locations. Ich glaube, was war das erste? War der,
das einfach Barbecue. Einfach nur ins Auto bringen. Das Tutorial war ins Auto bringen.
Ach so.
Und danach ging es schon los mit dem Garten oder so, Gartenparty.
Genau, Barbecue. Und ja, das ist, du hast halt in so einer super putzigen Voxel-Optik dann da, was weiß ich, 6, 7, 8 Kinder rumlaufen und du kannst das mit bis zu 4 Leuten im Local Co-op spielen und diese kleinen tuffeligen Kinder machen halt die ganze Zeit nur Quatsch. Und der eine isst dann giftige Beeren, der andere verbrennt sich am Barbecue, der nächste geht in den Pool und ertrinkt. Dann auch teilweise mit so ein bisschen schwarzem Humor. Hast du es auch so verstanden, dass das Auto quasi einfach das Kind entführt hat?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht drauf geachtet. Ich war zu beschäftigt, den Barbecue am Laufen zu halten.
Ja, genau. Und man muss halt dann, man geht immer zu den Kindern hin, hebt sie auf und im Zweifel schmeißt man sie einfach ganz weit weg. Hauptsache weit weg von der Sache, an der sie sich gerade töten wollten. Ja, es ist halt mega der lustige, es ist halt so, weiß ich, sowas hätte... Ja, so ein Dreamcast-Arcade-Game einfach so mega spaßig.
Ja, halt perfekter Multiplayer-Couch-Koop-Spaß. Genau.
Und hat auch so das ganze Programm der Play mega aufgelockert, ne?
Ja, das war sehr, sehr unterhaltsam. Und man hat auch tatsächlich dann davor immer gesehen, wie die Leute so, nein, Das war ziemlich witzig. Nee, das zweite war Sawyer. Das war das mit der Sonne.
Ah ja.
Das war
auch ganz schön.
Ein Puzzlespiel für zwei Leute. Der eine hat eine Kreatur gespielt, die nur im Schatten überleben konnte, und der andere war die Sonne. Und der Spieler mit der Sonne konnte halt nicht seinen Einfallswinkel, aber halt seine Tageszeit andauernd ändern, und dementsprechend sind natürlich die Schatten von den Gebäuden anders gefallen. Und der andere Spieler musste sich dann dadurch dieses Schattenlabyrinth zum Ziel manövrieren. Und ich fand, das war eine so simple, aber so clevere Mechanik, die mich wirklich daran gefesselt hat. Und wir haben das Rätsel auch fast geschafft, das eine, was es da zu spielen gab.
Ja, das stimmt. Es hat noch nicht 100% gepolished gewesen. Also es hat sich alles manchmal noch so ein bisschen icky angefühlt. Aber auch hier wieder die Idee... fabelhaft und unfassbar tolles Potenzial, ganz viele witzige Level und Rätsel daraus zu stricken, und ja, hat auch Spaß gemacht.
Ja. Zu ein paar anderen Spielen werden wir noch kommen, einfach während, vor allen Dingen, weil es halt wieder den Creative Gaming Award gab. Genau. Wir haben dann war da noch irgendwas nach der Eröffnung der Ausstellung?
Nö, das gab Sekt, dann habe ich noch ein Bier getrunken, ein bisschen gequatscht, und dann bin ich auch nach Hause getigert.
Und dann haben wir uns am Donnerstagmorgen getroffen.
Das haben wir,
zu genau. Eher merkwürdigen Talk, möchte ich sagen.
Ja, das stimmt.
Impuls wurde es ja genannt in dem Sinne.
Genau. Das war wann war das? Ach ja, genau, um 10.30 Uhr haben wir uns da getroffen. Und zwar war das von Thomas Kunze. Das war ein Lehrer, und der hat, ja, weiß ich nicht, worüber hat er denn gesprochen, Matthias? Oder worüber hat er nicht gesprochen?
Eigentlich ging es um das Thema Games und lebenslanges Lernen. Ach, nerviges Wort. Aber irgendwie auch nicht.
Ja, also, weiß ich nicht, wirkte für mich, also die gesamte Präsentation, die er gehalten hat, so ein bisschen wie mit heißer Nadel gestrickt, also relativ unvorbereitet, klingt gemein, aber jetzt auch nicht bis ins letzte Detail durchkonzipiert und irgendwie ein bisschen planlos, also den roten Faden habe ich da jetzt nicht so rausgehört, er hat halt einfach so, ja, so...
Es ging halt auch teilweise gar nicht um das Thema, sondern dann darum, ja, es gibt beim Gaming auch E-Sport und Cosplays.
Hä? Was? Ja, keine Ahnung. Es war mehr so ein, ich kann es gar nicht beschreiben.
Es ist mega allgemein und so ein bisschen wie ein Grundkurs für Lehrer, die gerade das Gaming irgendwie entdecken.
Ja, eben. Und das war auch so ein bisschen mein Problem, weil ich ja schon davon... Naja, kommt drauf an. Vielleicht war der Talk eher dafür gedacht, tatsächlich sich mehr an Schulklassen und Lehrer zu richten. Wenn ich mich recht erinnere, war das jetzt in dem Fall vom Publikum dann nicht so. Da waren dann, glaube ich, halt mehr Besucher, die durchaus wissen oder schon eine Menge Ahnung von Videospielen haben. Und entsprechend wirkte das halt so ein bisschen, ja, ist nicht so gut aufgegangen, die Idee dahinter. Und aber auch meiner Meinung nach nicht so perfekt umgesetzt. Auch muss man sagen, er hat ja halt eine PowerPoint-Präsentation gehabt. Die war dann ja halt auch wirklich an, also es gibt ja so dieses Einmaleins der Sachen, die man bei einer PowerPoint-Präsentation bitte nicht machen soll, zum Beispiel irgendwie mit dunkler Schrift auf dunklem Hintergrund oder irgendwie sowas zu arbeiten, und das war halt da alles drin. Ja, das hat leider nicht so gut funktioniert.
Aber es war halt so schade, weil das Thema hatte durchaus Potenzial, und er hat sich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Und am Ende war es nicht nur, am Ende hat er nicht nur 3/4 Stunde geredet, wie ursprünglich geplant, damit Fragen, sondern hat eine Stunde oder so für seine Präsentation gebraucht. Mhm. Und man hat richtig gemerkt, je länger es ging, desto mehr musste er sich beeilen und desto besser wurde der Vortrag.
Ja, tatsächlich, wenn er, als man gesagt hat, dass er ein bisschen Gas gegeben hat, wurde es irgendwie besser. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich fand's schade, weil ich glaube, ich möchte jetzt überhaupt da ihm keine Kompetenz oder so in dem Themengebiet absprechen und könnte mir ja durchaus vorstellen, dass wenn man das, wenn er das nochmal ein bisschen anders aufzieht oder vielleicht so mit den Erfahrungen von diesem Talk das nochmal ein bisschen ummodelt, dass das dann doch noch interessanter und cooler werden könnte. Und dann würde ich mir das tatsächlich auch einfach gerne nochmal anhören. Ich glaube auch, dass er selbst gemerkt hat, dass das nicht an einigen Stellen nicht so perfekt war. Nee. Nicht so perfekt geplant.
Er wirkte zumindest nicht zufrieden, hatte ich das Gefühl.
Ja, ganz genau. Du hast halt direkt gemerkt, dass er schon währenddessen so ein bisschen dachte, naja. Ja, aber mein Gott.
Übrigens ganz, ganz, ganz wichtig, das sollte man erwähnen, sämtliche Talks, von denen wir hier erzählen, sollen noch auf der Seite von Tide TV hochgeladen werden.
Ja, genau. Also ich bin mir zumindest die Artist Talks und sämtliche Talks halt auch nochmal so ein bisschen in Klammern, aber da werden wir dann, glaube ich, drauf kommen, wenn wir bei den Talks sind, die da halt nicht inkludiert sind.
Ja, das war dann das, was wir uns an dem Tag angeguckt haben. Wie gesagt, halt Thema durchaus interessant, Talk ging erstaunlich wenig drum.
Ja, der war so ein bisschen,
Ja, irgendwie, naja. Strange. Und das war halt der Tag, wo es mich dann komplett aus den Latschen gekippt hat und ich abends keine Kraft mehr hatte, um noch loszufahren. Du warst dann auch, bist dann auch zu Hause geblieben, ne?
Genau, ich habe das dann auch, mir dann quasi gedacht, wenn ich jetzt entweder alleine hingehen oder jetzt diese quasi Verschnaufpause nutzen und mehr Energie für einen schönen zweiten Tag sammeln, wo wir dann wieder zu zweit auf der Messe unterwegs waren.
Und der auch dann wirklich wunderschön war.
Ja, was dann ja auch fabelhaft funktioniert hat. Genau, entsprechend können wir jetzt aber dann halt zum Abendprogramm vom Mittwoch war das. Donnerstag, nichts sagen, aber das macht ja nichts. Wir müssen ja auch nicht alles besprechen. Lass uns dann doch zum Freitag kommen.
Freitag war so ein bisschen, ich glaube, nicht nur von mir der heiß erwartetste Tag, sondern vielleicht auch, möchte ich meinen, von den Veranstaltern. Denn die Medienkritikerin Anita Sarkeesian ist nach Hamburg gekommen, um bei der Play zu sprechen. Einmal in einem Impuls und einmal in einem Artist Talk, wo sie mit Gunnar Krupp, auch von den Beans, halt eine Art Interview geführt hat. Wer Anita Sarkeesian nicht kennt, scheint wohl die letzten Jahre unterm Stein gelebt zu haben. Vor allem, wenn es ums Thema Gaming geht. Die hat nämlich mit ihrer Non-Profit-Organisation Feminist Frequency eine Videoreihe genannt wie Tropes versus Women in Video Games, glaube ich, heißt das.
Ich glaube, ja, Women in Gaming, glaube ich, irgendwie so, ja. Fast richtig.
Wo es halt um die Darstellung der Frauen in Videospielen geht. Kann man das als Auslöser für Gamergate bezeichnen?
Ich weiß nicht. Nee, das hat sie ja selber gesagt. Das war ja auch nicht der Auslöser. Der Auslöser war ja Zoe Quinn.
Ach ja,
stimmt. Das war der Auslöser und ist aber dann halt
rübergeschwappt.
Also ist genau, immer wenn man von Gamergate spricht, beziehungsweise wenn man auch Berichterstattung dazu sieht, dann sind halt die beiden großen Namen, die immer unmittelbar quasi genannt werden und auf die das auch so ein bisschen projiziert wird, sind halt Zoe Quinn und Anita Sarkeesian.
Dementsprechend war ich äußerst gespannt. Ich habe mir die Videos als sie rauskamen, tatsächlich angesehen und war damals so, oh, was ist das denn für ein Schwachsinn? Dementsprechend war ich sehr gespannt, was jetzt so auf mich zukommt. Und ich muss sagen, in dem Impuls, den sie gegeben hat, konnte ich ihr schlecht widersprechen. Denn im Gegensatz zu der Präsentation am Tag davor war das ein perfekter Vortrag, wie ich fand. Ob man jetzt mit dem Thema übereinstimmt oder nicht, aber die Art und Weise, die Rhetorik und alles, unfassbar gut.
Ja, das stimmt. Da hat man gemerkt, dass da definitiv ein Profi am Werk ist, der sehr viel, sehr oft und aber auch einfach sehr gut Vorträge halten kann, in Form von Anita. Ja, weiß nicht, ich war mit den Videos immer so, ich habe das nie so unfassbar kritisch gesehen, fand vieles interessant, habe nicht mit allem übereingestimmt, aber finde auch, dass das durchaus normal ist. Ja, eine Sekunde. Ich möchte das mal kurz. Ach, nicht jetzt. nein. So, okay. Schneide ich nicht. Scheißegal. verdammt, wo war ich? Genau, also ja, ich fand diese Videoreihe schon immer sehr interessant und war cool, dann jetzt auch mal die Dame dann live zu sehen und stimme dir zu, der Impulstalk war sehr großartig.
Sie hatte den halt aufgezogen, ein bisschen über diese Schiene, dass halt der Vorwurf, der wird ja, der ist super dumm, aber wird ja immer gesagt, du machst unsere Videospiele kaputt. Auch Frauen machen die Videospiele kaputt. Und da hat sie halt Space Invaders genommen. Das ist nicht nur ein äußerst bekanntes Videospiel, sondern auch ein Buch. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr, wie die Autorin hieß. Aber das hat sie tatsächlich genommen und gezeigt, schon seit Anbeginn des Mediums haben Frauen in dieser Branche gearbeitet, aber die White Supremacist ist ja tatsächlich der Oberbegriff dafür, wenn ich mich nicht irre. Es ist einfach ein Thema, in dem wir nicht politisch bleiben können. Dass sie halt meint, dass die halt in großen Mengen dieses Medium so für sich vereinnahmt haben. Und dann ging es halt darum, um halt die Darstellung von Frauen. Sie hat halt gesagt, dass es sich erstaunlicherweise so viel, so schön verbessert hat, aber es trotzdem immer und immer und immer wieder vorkommt, dass halt Frauen in Opferrollen gedrängt werden. Es war ein Dreiviertelstunde Talk mit einer Viertelstunde Fragen halt wieder und da steckte so viel drin und wie gesagt, man konnte halt schlecht sagen, ja, nö, ist nicht so. Und das perfekte Beispiel war halt dann letzten Endes Quiet aus Metal Gear 5, wo sie ein Video davon gezeigt hat und sie davor einfach nur so stand und so, selbst wenn ich mir eine Parodie ausdenken würde von dem, was ich hier mache, es würde nicht besser gehen.
Das stimmt. Ja, ich mochte doch die Metapher, ich weiß jetzt gar nicht, ob die aus dem Buch kam, aber das, verdammt, wie Frauen. Heißt der?
Frauen.
Hauen?
Frauen.
Nee, Frauen geht's, also, Entschuldigung, ich meine diesen Arcade-Klassiker, wie heißt der?
Space Invaders,
genau. Das quasi so als Metapher dafür aufgezogen hat, wie halt damals bei Atari und so weiter die ersten Frauen in der Videospielbranche gearbeitet haben. Und es war einfach interessant, ne? Keine Ahnung. Was man jetzt halt dazu erwähnen muss, wo wir ja gerade gesagt haben, dass diese ganzen Talks dann irgendwann nochmal bei Tito hochgeladen werden, diese halt aus nachvollziehbaren Gründen nicht, weil der halt in der Vergangenheit überwiegend halt in Zusammenhang mit der ganzen Gamergate-Thematik zu viel Schindluder mit ihrem Videomaterial und ihrer Person ja sowieso getrieben wurde im Internet. Deswegen sind diese Talks quasi jetzt nicht noch einmal nachträglich zur Verfügung gestellt. Was man aber empfehlen kann, beziehungsweise wo ich drauf gespannt bin, ist, dass die jetzt ja auch neues Podcast-Projekt am Start hat.
Stimmt.
Weißt du noch, wie das heißt?
Habe ich nicht mehr im Kopf, aber das sollte die Feminist Frequency-Seiten ja irgendwie mitbekommen.
Genau, das dürfte überhaupt nicht schwierig sein, das nachzuvollziehen. Ich habe auch gesehen, die haben auch einen Star Trek Discovery Podcast. Finde ich auch ganz interessant.
Warum nicht, ne? Ich finde es halt auch so witzig, dass tatsächlich alle, die im Plenum saßen, dann doch ein bisschen ihrer Meinung waren. Irgendwie, also was heißt ein bisschen? Die waren alle, ja, coole Sache, was du da erzählst.
Das ist halt das, worüber wir uns auch nochmal danach unterhalten haben. Es ist halt so ein bisschen, ja, wie es halt bei so vielen Sachen ist, wenn man quasi sag ich mal, gesellschaftliche Themen spricht innerhalb einer gesellschaftlichen Gruppe, die dir größtenteils ja eh zustimmt, weißt du? Das ist so wie auf einem Konzert gegen Nazis sagen, Nazis raus. Ja, klar, finden alle das da so. Und das ist cool und wichtig, aber entsprechend ist es jetzt nicht so, dass man da in dem Moment vielen Menschen neuen Input gibt, weil, das ist dann ja halt schon so. Und natürlich ist das jetzt hier auf dem Festival nicht vorausgegeben, dass alle Menschen dann so ihre Meinung teilen oder zumindest, sag ich mal, grundsätzlich für das Gleiche kämpfen oder an das Gleiche glauben, woran sie glaubt. Aber in dem Fall war es gefühlt halt schon so, weil natürlich ist es halt nicht die Gamescom. Du hast ja dann schon überwiegend ein Publikum, das sich ein bisschen, ja, so, das schon auf einem anderen Level mit Videospielen interagiert als FIFA und Call of Duty, ne?
Und halt nur spielen.
Genau, also die das halt auch reflektieren und sich auch da so ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Entsprechend hatte ich das Gefühl auch, dass, ja.
Und ich finde es halt auch so wichtig, was sie halt dann teilweise gesagt hat. Jetzt zum Beispiel Super Mario Odyssey. Da meinte sie, es ist halt so schade, dass ein Spiel, was im Gameplay so unfassbar kreativ ist und so, so schön zu spielen ist, einfach wieder die gleiche, misogyn ist jetzt vielleicht ein starkes Wort dafür, aber diese gleiche Scheiße abzieht mit dem Damsel in Distress Trope.
Mhm.
Und ja. Halt zu dem Argument, es war ja schon immer so, kann man es deswegen nicht ändern? Naja. Es war ja auch zum Beispiel, sie meinte, eins ihrer Lieblingsspiele, was das angeht, wäre das 3D World, war das, glaube ich, wo es nicht darum ging, Frauen zu befreien, sondern Feen. Und dann hatte sie die Intro-Sequenz gezeigt und meinte, und trotzdem fällt Peach als blöde, als wirklich klischeehaft blöde Frau eine Röhre runter. Und wie gesagt, sie hat es halt, es war halt einfach alles sehr, sehr gut dargestellt und man konnte ihr nicht widersprechen.
Nee, das stimmt. Wobei man auch natürlich, muss man jetzt auch fairerweise sagen, wenn man irgendjemandem bei so einem Talk widersprechen wollen würde und nicht vorher schon den Talk kannte, müsste man vielleicht auch erstmal recherchieren, ne? Weil wo sollte man sonst wissen, was vielleicht nicht richtig ist. Aber ja, nee, ich fand es einfach, wir müssen ja auch gar nicht jetzt so konkret quasi auf das eingehen, worüber gesprochen wurde, beziehungsweise da, naja, was ich sagen wollte, ich find's einfach, es war so eine nette Belohnung gefühlt einfach irgendwie. Es war so cool, da dabei gewesen zu sein oder beziehungsweise auch mal einen Talk von ihr mitzubekommen.
Ja, und halt nicht nur der Impuls, sondern halt auch das Interview am Ende, wobei Gunnar am Anfang ein bisschen Probleme hatte, hatte ich das Gefühl.
Ja, also wenn ich jetzt dazu quasi mein ehrliches Feedback geben wollen würde, dann würde ich sagen, dass Gunnar das einfach nicht gut gemacht hat. War meiner Meinung nach der falsche Interviewpartner, Schrägstrich Moderator für den Gast, weil weiß ich nicht. Gunnar ist ja durchaus, also kennt man vielleicht Gunnar Krupp von den Rocket Beans, der moderiert ja auch das ein oder andere.
Wir müssen reden zum Beispiel.
Genau, und ist jetzt schon jetzt...
er ist halt eher der flapsigere Typ, ne?
Genau, und der Freche und der mal hier provoziert und einen frechen Spruch bringt und auch gern mal mit einer Frage so irgendwie, ja weiß ich nicht, halt so übers Ziel hinausschlägt und wirkte halt zudem auch noch nicht wirklich vorbereitet und auch irgendwie ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass natürlich die Sprachbarriere, er kann ja Englisch, aber ist natürlich dann trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn man dann sich vor anderen Leuten mit jemandem unterhält, der ja Muttersprachler ist, weiß ich nicht, irgendwie so im Gesamtkonzept wirkte das alles sehr wackelig und eigentlich hätte man auch einfach ihr den Zettel mit den Fragen geben können und sie hätte die Fragen selber vorlesen können und dann ihre Antworten darauf geben können, weil mehr hat Gunnar halt auch nicht gemacht, ne?
Ja, halt sehr wenig auf das eingegangen, was sie gesagt hat. Teilweise halt auch so Fragen gestellt, wo man eigentlich ein kollektives Klatschen gegen die Stirn gehört hat im Saal. Mhm. Halt, wenn es um die Todesdrohungen und sowas ging, ganz schwieriges Thema, möchte ich sagen.
Naja, es gab halt die eine Frage, ob sie irgendwas Positives mitgenommen hat aus dem Gamergate. Und ja, ist halt eine Frage, die man in dem Sinne, man kann jede Frage stellen, aber muss man halt vielleicht nicht.
Ja. Und auch hier wieder eine schöne Frage-Antwort-Runde mit dem Publikum. Einer hat ein bisschen was vom Tabletop erzählt, was ich auch sehr, sehr witzig fand. Mhm. Dass sich auch da inzwischen das Ganze, dieser feministische Gedanke, noch ein bisschen einbringt. Wo ich dann auch sehr blöd geguckt habe, als sie gesagt hat, ey, mein Tabletop im Gruppen ist das auch so. Mhm. Dann kam tatsächlich eins meiner, ich würde mal sagen, Magic Moments des Festivals, als tatsächlich eine Frau sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, in meinem Bekanntenkreis ist das gar nicht so. Ich werde komplett als Frau akzeptiert, als Gamerin. Und ich spiele ja auch richtige Videospiele wie Dark Souls und so weiter und so fort. Und hat richtig gesehen, wie im Saal so allmählich so du reitest dich gerade immer weiter in die Scheiße, Mädel. Mit jedem Wort, was sie gesagt hat, wurde das immer klischeehafter, tatsächlich.
Und, ja, also, ja. Wirkt da halt sehr jung, ne?
Ja, und wo Sarkeesian dann im Grunde genommen, kann man es zusammenfassen mit, so wie du redest, ist genau das Problem.
Das, ja, beziehungsweise ja, schon. Also das ist halt auch immer schwierig, wenn man von sich selber auf versucht halt von quasi Einzelsituationen beziehungsweise eigenen Erfahrungen dann auf ein Gesamtbild zu schließen und wirkt dann halt auch irgendwie sehr naiv und auch nicht sehr Also wirkt so ein wie, ist aber nicht so, denn bei mir ist das anders. Und ja, entsprechend war das dann, glaube ich, auch für sie keine Schwierigkeit, das so ein bisschen zu entlarven. Und hat dann aber auch zu so einem ganz coolen Monolog von ihr geführt, der dann, ja, auch mit einem verhältnismäßig energischen Applaus belohnt wurde. Und das, da verstehe ich schon, was du meinst mit Magic Moment. Das war auf einmal so ein bisschen, ne, das war halt raus aus dieser Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind eh alle der gleichen Meinung und hören jetzt einfach mal zu, was da erzählt wird, beziehungsweise nicken die ganze Zeit einfach nur zur Bühne, sondern das war dann auf einmal so ein bisschen brisanter.
Da gab es Reibung.
Ja, genau. Da war auf einmal die Luft war zum Schneiden dick.
Aber da hast du halt auch richtig gemerkt, halt, dass tatsächlich der Saal auf welcher Seite der stand.
Das, ja, weiß ich nicht. Also ich möchte nicht so sehr wertend drauf eingehen, weil ich auch jetzt nicht für jeden Menschen da im Saal sprechen kann. Aber prinzipiell das
gefühlt.
Ja, klar. Aber ja.
Ja. Ich fand es auch noch ganz lustig. Ich habe dann am Abend noch so ein bisschen den Twitter-Feed von Anita Sarkeesian verfolgt. Sie wurde noch durch die Ausstellung geführt und alles. Und die hat da tatsächlich richtig, richtig viel Spaß gehabt anscheinend hier in Hamburg.
Mhm.
Meinte, sie hat selten so eine schöne Zusammenstellung, so eine schöne kuratierte Ausstellung gesehen. Was, glaube ich, den beiden Mädels, die es gemacht haben, sehr, sehr, sehr ans Herz gegangen ist.
Genau. Da haben sich also namentlich hier Valentina und Christina, glaube ich, sehr gefreut. Beziehungsweise alle haben sich gefreut, dass sie da waren. Ne?
Ja. Und danach gab es ein weiteres Highlight, den Poetry Slam.
Ja, das stimmt. Das war am Donnerstag, am Freitag.
Wo sind wir?
Wir sind am Freitag.
Mist. Wann
habe ich meinen Kickpop gemacht?
Den hast du am Freitag, glaube ich, auch zwischendurch.
Ja, ich habe einen Cakepop gemacht, das war super.
Eine Binding of Isaac, fantastisch aussehend.
Ach, danke, Matthias.
Wobei, es wurde noch getoppt tatsächlich. Am Samstag habe ich nämlich gesehen, wie einer einen Jake, wie heißt der Hund bei Adventure Time?
Jake.
Da hat einer einen Jake gemacht und der war so, jo, du hast es drauf.
Krass. Schade, habe ich gar nicht gesehen.
Das war super.
Aber ja, super, dass sie das wieder zurückgeholt haben. Macht mega viel Spaß.
Ist halt super süß. Und vor allen Dingen für Kinder. Als Pascal seinen Cakepop gemacht hat, war da halt auch ein Kleinkind bei, was dann ein bisschen rumgespielt hat. Das war super niedlich. der Poetry Slam ist inzwischen schon ein fester Bestandteil des ganzen Festivals. Und wir waren das erste Mal da. Und mein Gott, war das lustig.
Ja, das war echt. Boah.
Also da gab es dann fünf Poetry Slammer, die ihre Texte vorgetragen haben. Drei sind ins Finale gekommen und eine hat gewonnen. Es ging ein Jutebeutel rum, wo man was reintun konnte, was dann am Ende der jeweilige Sieger bekommen hat. Und in der ersten Runde sollte es in den Texten um Videospiele gehen. Das war schon so sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen das erste, die dann auch gewonnen hat, hat so ein bisschen mein Herz erobert mit einem Gedicht, in dem sie ihre Liebe zu Luigi gestand. Und das war schon ein unfassbar starker Auftritt. Aber beziehungsweise ein unfassbar starker einfach Einstieg in diesen Abend.
Ja, total, ne? Ja, ich fand die auch, mir haben alle Texte Spaß gemacht. Und das erste war, ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Poesie und habe da immer so einen schnellen, auch wenn es halt so ernst wird und ich bin halt immer so für das Lustige eher zu haben, weil ich dann, weiß nicht, Fremdscham ist falsch, aber auch, also es ist, ich find's gut, aber ich kann mich da nicht so, ja,
reinfühlen.
Ja, nicht mit anderen Leuten, wenn da neben mir jemand sitzt und dann so, oh, das ist mal schwierig für mich.
Du bist also auch nicht so der Theatertyp.
Doch, schon. Theater kann ja alles sein. Aber ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mit Poesie finde ich es immer schwierig. So Gedichte, die sich reimen. Aber das war super.
aber dann fand ich dann zum Beispiel den einen Text von einem, der leider nach der ersten Runde rausgeflogen ist, von Matti, fand ich nämlich auch richtig gut. Der hatte nämlich von seinem damaligen, was war das, Warcraft-Clan?
Genau, das war so eine ganz, also hat mich halt auch tierisch gefreut, weil wer unseren Videospiel-Einstieg-Podcast kennt, weiß ja, dass ich auch mal sehr exzessiv Warcraft 3 gespielt habe im Battle.net und da hat er halt auch so von seiner damaligen Zeit erzählt und so ein bisschen über eine ja, so eine Beziehung, die er zu einem Mitspieler aufgebaut hat, den er nur darüber kannte und ja, war irgendwie eine Mischung aus witzig, ernst und am Ende auch traurig, ne?
Ja, also mich hat das doch ein bisschen mitgenommen, was er da erzählt hat.
Und ja, definitiv.
Die haben alle halt einen sehr, sehr schönen eigenen Stil. Der eine war halt komplett der Comedy-Typ.
Ja, ich habe gerade noch mal die Namen hier, sonst wir können das noch mal kurz.
Die erste ist Caro, der zweite Matti, der dritte Hinnerk, der vierte
Helge
und die fünfte?
Das ist Victoria.
Victoria. Und
moderiert wurde das Ganze von Katja Hoffmann.
Die auch mal am Anfang ein Lied komponiert hat. Sie hatte keine Ahnung von Gameboy, hat sich einfach sämtliche Begriffe, die sie so finden konnte, zusammengepackt und hat da "Wir haben Grund zu feiern".
Genau, hat genau, das Otto-Cover von "We Didn't Start the Fire" dann quasi nochmal in Videospiel umgemünzt.
Das war sehr, sehr witzig.
Ja.
Ach, und das, es war einfach ein sehr, sehr schöner Abend. Die Markthalle war sehr warm. Aber es war halt eine unfassbar gute Stimmung im Saal. Alle haben mit applaudiert, alle haben geklatscht. Und man hatte einfach zusammen sehr, sehr viel Spaß. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, woher die kamen, aber hinter uns waren so welche, das waren so richtig diese, lustig.
Ja, man,
das aber ist halt so. Das hast du halt dabei.
Ist halt, ja. Wir haben, ja. Ist halt dann leider super, also was heißt leider, ist immer so bei solchen Veranstaltungen, ne? Wie im Kino, der Mensch, der manchmal da, manchmal hat man Pech, hat manchmal Glück, wollte ich sagen.
Ja, ach, ich hatte ultra viel Spaß.
Ich fand es halt auch mega, ich hab ja, ich guck mir, beziehungsweise höre mir voll gerne Poetry Slams an, aber halt zu 99% auf YouTube und da dann halt immer quasi, wenn der Talk beginnt, beziehungsweise bis er endet und hab jetzt so einen richtigen Slam halt mit dem ganzen Drumherum und der Moderation nie so richtig mitbekommen und ich weiß gar nicht, ob das, so eine Tradition ist bei Slams mit dieser Tasche, die rumgeht, dass da jeder irgendwas reintut für den Gewinner. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, aber ich fand das mega witzig, weil dann hat ja auch die Katja, die das moderiert hat, dann vor der Finalrunde diesen Jutebeutel, der durchs gesamte Publikum gegangen ist, halt quasi ausgeleert und da war so viel Quatsch drinne. Ja, das war mega lustig. Teilweise irgendein Buch, ja, und
ein Riesenwälzer.
Ja, Couponhefte und irgendwelche Liebesbriefe und mega lustig. Das ist ja, ja, Center Shocks und so weiter und so fort. Richtig gut.
Ja, also wenn das tatsächlich auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist, unbedingt mal anschauen. Also es war richtig, richtig großartig.
Ja, also mir hat am besten der LAN-Party-Talk gefallen, weil der halt auch so genau meine Emotionen mit LAN-Partys getroffen hat und dazu sehr lustig war.
Ich bin ja eher der Gedichtetyp, deswegen fand ich das Luigi-Gedicht am besten mit.
Du bist ja auch Germanist.
aber wie gesagt, es waren alles sehr, sehr schöne Texte. Und die Victoria, die hatte den Text wohl vor längerer Zeit geschrieben, da hat man das einmal angesehen und so, oh, an den Spruch konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
Finde ich auch mal ganz witzig.
Möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, was das war. nee, das war dann der Donnerstag und am Freitag gab es keine.
Nein, das war der Freitag
und ach, ja, am
Samstag.
Ja, sorry, ist auch schon wieder fast eine Woche her. Nee, und am Samstag sind wir dann erst spät angekommen, du ja noch ein bisschen später, weil
ja,
dich das mitgenommen
hat alles. Genau, mir ging es irgendwie nicht so richtig gut. Ich war ein bisschen ausgebrannt von seit Halloween über Konzert und Heidepark war ich dann auch am letzten Dienstag und so weiter und so fort und weiß ich nicht, irgendwie brauchte ich diesen Nachmittag für mich und bin dann erst später hin, hab dich ja aber in dem Sinne hoffentlich zu keinem Zeitpunkt komplett alleine gelassen, weil ja die jetzt schon ein paar Mal erwähnte Podcast bekannte Freundin Tamara auch dann mit dabei war.
Jo.
Und ihr habt dann, ja,
ja
uns, erzähl doch mal, was ihr so erlebt habt.
Wir haben uns zumindest noch was angeguckt, was ich jetzt am Freitag tatsächlich schon wieder vergessen hatte, was wir uns auch angeschaut haben. Ein wiederkehrender Gast war da, der war nämlich letztes Jahr auch schon auf der Play, Alistair Atchison mit seiner Incredible Game Show. Und ich habe es irgendwie geschafft, beide Male sind wir erst dahin gekommen, wenn der letzte Part der gesamten Veranstaltung losging. Und zwar der Power Rangers Part, möchte ich ihn nennen. Der Typ hat halt sehr, sehr der benutzt Videospiele tatsächlich im Grunde genommen als Varieté-Darstellung. So ein bisschen Zirkus-Style. Und das Power Rangers-Ding geht so, dass er 4 Spielern ein Tablet umbindet mit verschiedenen Farben und einen weiteren Spieler mit dazu holt. Und dann gibt es auf dem Bildschirm ganz absurde Anweisungen, die die Power Rangers nachmachen müssen. Und der Einzelspieler muss in einer vorgegebenen Reihenfolge die Tablets berühren. Klingt leicht, aber wenn zum Beispiel die Power Rangers die Aufgabe haben, rennt durch den Raum wie Affen, dann kann sich das Ganze durchaus als schwierig erweisen. Und es sieht halt unfassbar doof aus, macht dabei aber so viel Spaß. Also vor allem nur das Zugucken. Ich hatte jetzt keine Lust mit meiner Grippe groß da mitzumachen, aber alleine das Zugucken, ich musste so lachen und du wirst auch einfach so angesteckt, vor allem weil der Alistair als Moderator in dem Sinne auch immer dabei steht und der, jetzt mach das und oh und da hinten ist er und jetzt los. Das war großartig.
Ja, man merkt, dass er das oft macht und gut kann schon mittlerweile.
Stimmt. Also es ist einfach, ich hatte das bei Twitter als unfassbar lustigen Schwachsinn betitelt und das ist es halt
einfach. Ja, genau. Es ist echt, ist ein tolles Spiel. Ich frage mich teilweise, ob er irgendwann mal Trouble bekommt wegen der Power Ranger Lizenz, ob er die überhaupt, ja, ich glaube kaum, dass er da irgendwas, ja, quasi bezahlt für, aber ach, wer weiß.
Dafür ist das Ganze ja auch zu klein. Es sind ja nicht die Power Rangers, es sind nur die Ranger.
Stimmt. Los Ranger. Ach ja, schon lustig. Was war danach?
Du warst ja noch nicht dabei?
Doch, bei den Power Rangers bin ich dazugekommen.
Nee, am Tag davor, ja. Ich hab's mir nochmal angeguckt am nächsten Tag.
Ach so. Verdammt, du hast recht.
Wir haben auch schon wieder eine Sache vergessen.
Ich weiß. Aber, ja.
Können wir gleich zusammen nehmen. Dann gab's noch einen Artist Talk mit Yves Regeners von Machina X. Das ist ein Theaterkollektiv und es klingt jetzt alles mega nach Azifazi. Die Idee, die die Leute haben, ist aber unfassbar gut. Die haben nämlich Theater mit Videospielen verbunden. Und der eine Clip, den sie gezeigt haben, könnte man am ehesten so beschreiben als eine Art Point-and-Click-Adventure, nicht mit Figuren, sondern mit Schauspielern. Und das ist halt so ein bisschen das, was sie machen. Sie weichen ein bisschen die Grenze zwischen Videospiel und Theater auf. Er hat ein bisschen was darüber erzählt, wie sie darauf gekommen sind, wie viel Aufwand in so einer Produktion steht und so weiter und so fort. Die haben auch immer einen sehr, sehr starken politischen Aspekt da drin. Und ja, im Grunde genommen habe ich jetzt richtig, richtig Bock, bei allen von den Sachen mitzumachen.
Das klingt mega witzig. Ist das dann so, dass quasi auf der Bühne Ist dann quasi die Spielfigur in Form eines Menschen und dann bekommt er aus dem Publikum gesagt, was er machen soll?
Nee, schon richtig mit Maus. Und dann hast du halt, es wird halt über Kameras rüber geswitcht und zum Beispiel in dem Sinne war das, dass zwei Teams gegeneinander angetreten sind. Du hast zwei Figuren, die mussten halt so schnell wie möglich rausgehen. Du halt angeklickt, gehe zu, da und dahin oder gucke an. Und dann wurde das wahrscheinlich per Regieanweisung oder so an die Schauspieler weitergegeben und dann haben sie das halt gemacht.
Gab es da nicht letztes Jahr schon sowas Ähnliches?
Ja, sowas in der Art gab es als komplette Installation. Wo man aber hätte ins Gängeviertel für fahren müssen, um sich das anzugucken.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, es klingt mega cool.
Ja. Und er meinte halt auch, dass auch die Theaterlandschaft da tatsächlich erstaunlich kulant ist, was das angeht, dass sie es auch cool finden. Ja. Und gerade arbeiten sie an einer Produktion namens Endgame in der ist. Oh, worum ging's denn?
Also hier irgendwo, ums Endgame. Ums Endgame?
Wow. Es ging um irgendwas Brisantes Politisches. War es Whistleblower? Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, interessanter Typ, interessanter Talk. Also auf jeden Fall. Sie meinten auch, dass sie damit auf Tour gehen und ich habe ihn auch gefragt, ob sie nach Hamburg kommen irgendwann mal und er meinte, sie waren schon ein, zwei Mal da, beim Dockville zum Beispiel und wenn sie wieder da sind, möchte ich mir das auf jeden Fall ansehen. Ansonsten haben sie jetzt für das Endgame 24 Spielzeiten, glaube ich, in Berlin. Also auf jeden Fall eine Sache, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte und auch einfach etwas unorthodox ist.
Ja, klingt super.
Wollen wir dann kurz über das reden, was ich dann am Tag davor vergessen hatte, weil wir haben ganz...
Die Playcouch.
Die Playcouch, das, was mich letzten Endes, als wir das erste Mal da waren, von der Play überzeugt hat. Das hatten wir komplett vergessen.
Mhm. Genau, Playcouch ist ja das Programm, wo sie dann quasi ein paar Leute, also wo dann ein Moderator mit ja, 2 bis x Gästen quasi auf der Bühne sitzt und die einfach so ein bisschen, ja, eine Art Podiumsdiskussion ist zu viel gesagt, eigentlich, ja, so ein
lockeres Gespräch.
Lockeres Gespräch, / Interview so ein bisschen, genau. So ein moderiertes Gespräch.
Wo, also, haben wir uns halt angeguckt, sowohl am Freitag als auch am Samstag, beziehungsweise am Samstag ja nur ich. Dann erzähl du doch mal, was Freitag da los war.
Am Freitag ging es um The Times, They Are A-Changing. Mhm. Und da waren dann auf der Bühne der Erik Jannot, Christian Huberts und Anne Sauer, die sich zusammen mit Gunnar über Serious Games unterhalten haben und wie die quasi zum Lernen und aber auch als News-Mittel quasi eingesetzt werden können, wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere. Da ging es dann darum, dass man ja zum Beispiel auch News nicht nur in Artikeln oder in Videos verpacken kann, sondern vielleicht auch in Videospielen.
Ja, der, und magst du nochmal den Namen von dem zweiten
Menschen? Erik Jannot?
Ja, genau, der entwickelt News Games. Das, genau. Der hatte darüber so eine Masterarbeit, glaube ich, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat darüber ein bisschen was erzählt. Und es ging halt einfach darum, wie Spiele halt solche, also gesellschaftspolitische Entwicklung.
Ja, ganz genau. Eigentlich so ein bisschen zeigen, was Spiele halt noch können, ne? Oder ob sie es oder auch vielleicht nicht können. Also ich fand auch, dass sie das ganz cool gemacht haben, dass die auch immer mal wieder gesagt haben, dass man was, also diese ganzen Ideen beziehungsweise die Konzepte, die da von denen vorgestellt wurden, sind alle sehr ehrenwert und durchaus interessant weiter zu betrachten und voranzutreiben, aber man muss sich, meinten die ja auch, ein bisschen auch immer wieder selber zurückhalten, beziehungsweise bewusst machen, dass man halt auch nicht alles durch Videospiele lösen kann und vielleicht manche Sachen auch gar nicht.
Ja, er meinte ja auch zum Beispiel, dass das ganze News-Game-Ding durchaus problematisch ist.
Es kann halt auch, genau, wie er meinte, komplett nach hinten losgehen, dass quasi, was hatte er gesagt, ein Videospiel, wo es darum ging, also jetzt nicht unbedingt ein News-Spiel, aber ein Spiel, wo man sich quasi empathisch in die Situation eines Menschen mit einem sehr strammen Budgets quasi oder mit sehr wenig Geld hineinversetzen sollte, um quasi zu verstehen, dass das voll blöd ist für den Menschen. Und am Ende haben dann wohl, ja, das Ergebnis dieses, ja, Studie oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, war dann, dass die Leute, die das gespielt haben, quasi danach noch weniger Verständnis für Menschen mit wenig Geld hatten, weil sie es irgendwie geschafft haben und dachten so, ja, was ging doch, war doch alles ganz entspannt. Was regen die sich so auf? Mann. Das war, ja, ganz interessant, ne?
Ja, es ist halt schwer, diese ganzen Talks nochmal zusammenzufassen, weil eine Stunde war schon, also man, ich war nie gelangweilt, aber es war halt auch immer viel.
Ja, eben, ist auch, weiß ich nicht, also es geht ja auch nicht darum, dann theoretisch danach sich alles im Kopf abzuspeichern und das auswendig zu lernen, weil man ist ja auch nicht irgendwie an der Uni und schreibt Notizen mit oder so, sondern es ist ja quasi einfach, ja, so ein Festival, man hört sich alles an und was man mitnimmt, nimmt man mit und man soll auch eine schöne Zeit dabei haben, ne? Es geht nicht nur darum, da jetzt irgendwie Sachen zu lernen.
Ja. Finde ich. Ja, und die letzte Playcouch am Samstag ging es denn um das Thema Time to Move On. Und zwar ging es um ein bisschen die deutsche Indie-Szene. Wie werden die, woher, wie können sie die Leute weiter was entwickeln, woher kommen Gelder und so weiter und so fort. Und da waren Linda Kruse und Mareike Ottrand zu Gast erstmal. Die Mareike Ottrand könnte man vielleicht kennen, die arbeitet bei der Schmiede, die The Inner World gemacht hat.
Studio Fispin. Mhm.
Und Linda Kruse ist Gründerin von The Good Evil und Mitglied des Vorstands des Game-Bundesverbandes. Die war dann auch letzten Endes am Ende beim Creative Gaming Award in der Jury. Und das war alles sehr, sehr interessant. Das Problem an der gesamten Geschichte war, da waren noch 2 weitere Leute. Das waren die Entwickler von 2 der nominierten Spiele für den Best Newcomer Award. Was ja durchaus, man sieht, warum sie da eingeladen wurde. das Problem an der gesamten Geschichte war, dass eine Mädel, das Death of a Poet gemacht hat, war sehr, sehr gesprächig und hat, war auch interessant, was sie so gesagt hat und wie sie halt drauf gekommen ist und welche Tools sie benutzt. Der Herr von Closer war die gesamte Zeit, komme eigentlich aus der Kunst, aus Musik und habe mit Videospielen nichts zu tun.
Und das, was hat der nochmal entwickelt? Ich war ja nicht dabei.
Close oder Closer.
Okay.
Das mit dem Fuchs.
Ach ja, okay, interessant. Und hat er dann auch so richtig quasi, also eine Abneigung gegen Videospiele oder einfach nur so eine, ich weiß auch nicht, was ich hier mache?
Ja, letzteres.
Ja gut, das ist dann so, ja,
das ist doof, ne? Ja, und wenn er dann was gefragt wurde, hat er sehr, sehr häufig mit dem Kopf geschüttelt.
Das war so. Oh, das ist natürlich auch super.
Ja, aber ansonsten naja. Halt auch hier sehr, sehr interessante Themen. Halt, ich glaube, alleine mit Linda und Mareike wäre es vielleicht nochmal ein bisschen, ich möchte nicht sagen, dynamischer geworden, aber es hat halt funktioniert. Und hier auch halt, so lange Gunnar hat das Ganze, hat den gesamten Kram halt, diese ganzen Interviews und so weiter und so fort fortgeführt. Solange Gunnar im Deutschen war, war das richtig gut immer.
Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht der Grund war, warum das dann da mit Anita nicht so gut geklappt hat. Würde mich eigentlich wundern, aber naja. Ist ja vielleicht auch nur unser Eindruck, ne? Vielleicht fand das ja auch alle, also alle anderen fanden das dann gut. Ist aber auch tatsächlich, wo du das jetzt angesprochen hast, vielleicht mit zwei Menschen weniger wäre es unter Umständen besser oder zumindest anders geworden. Auch so mein Gefühl von der Playcouch, auch schon von 2015. Also wenn ich da, ich finde das super, ich liebe sowas. Ich bin ja, das sind ja auch, wenn es solche Formate auf YouTube gibt, irgendwie von den Beans, dieses Press Select oder so, oder Almost Daily, ich mag sowas total, aber ich bin auch ganz oft der Meinung und würde das ja auch behaupten, dass es öfter mal nicht verkehrt ist, vielleicht lieber mit weniger Gästen sich intensiver zu beschäftigen, als dann halt da die Bühne voll zu machen und so, dass dann quasi, ja,
weil
jeder immer nur so ein bisschen was sagen kann.
Weil jetzt zum Beispiel das Ganze ja irgendwie doch deutlich durchdachter war, einfach dass du dadurch, dass du ein Überthema hattest, als es noch vor 2 Jahren einfach der Fall war. Da sieht man auch einfach, wie sich das Festival entwickelt.
Ja, eben. Ja, es ist also, das kann man auch eigentlich schon festhalten, ne? So, man hat das Gefühl, es ist ein Festival, das natürlich wie wahrscheinlich jedes Festival niemals perfekt ist und auch niemals sein kann, aber das jedes Jahr irgendwie so einen coolen Schritt nach vorne macht, gefühlt. Ohne allzu viele Schritte zurückzumachen auf anderen Baustellen.
Ja, und zum Abschluss gab es den Creative Gaming Award. Eine kleine Awardshow, eingeleitet durch ein Horn. Und es wurde der Best Newcomer Award, der Creative Gaming Award und der Publikumspreis verliehen. Moderiert wurde das Ganze wieder von Sophia. Es gab noch eine andere, ein anderes Projekt, was vorgestellt wurde, Labor Games, in dem Schulklassen sich tatsächlich im Game Design probiert haben, was auch sehr, sehr knuffig war. Und ja, also was ich halt so ein bisschen befremdlich fand, war, was heißt befremdlich? Sophia hat halt die gesamte Zeit zwischen Deutsch und Englisch geswitcht. Und wenn was sehr lange auf Deutsch erklärt wurde, hat sie versucht, das möglichst kurz auf Englisch zusammenzufassen. Einfach weil internationale Gäste da waren.
Ja, eben. Und ich habe auch irgendwann zwischenzeitlich nochmal auf Facebook gesehen, oder was auf Twitter, ich weiß es nicht mehr genau, dass sich da jemand so ein bisschen unglücklich darüber geäußert hat, dass er halt als englischsprachiger, nur englischsprachiger Gast des Festivals da ein bisschen wenig mitbekommt.
Ja, dafür ist es nun mal ein Festival in Deutschland, so blöd das jetzt vielleicht klingt.
Ja, beziehungsweise muss man einfach vorher wissen, beziehungsweise ist schon richtig, dass das dann auch so kommuniziert wird, beziehungsweise keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man das vom Festival aus klarer sagen kann, beziehungsweise wo man sich einfach überlegen kann, so, das machen wir jetzt komplett in Deutsch oder komplett in Englisch und wie es dann so ist. Aber es ist halt schwierig, ne? Wie du sagst, du hast so eine Awardshow mit vielleicht zum Teil Schulklassen, die halt natürlich jetzt so fachspezifisch dann mit ihrem Schulenglisch nicht mithalten können, wenn man das auch nur auf Englisch moderieren würde. Und andererseits natürlich ist es ein Entwicklerpreis. Das heißt, du hast internationale Entwickler, die auch gerne verstehen würden, was da passiert auf der Bühne, ne? Sonst hören die nur, keine Ahnung, Autobahn und fragen sich, was das alles ist.
Ich fahre auf der Autobahn.
Bist du noch da?
Ja.
Okay, super.
Wir hatten ja kaum Probleme bisher.
Nicht wahr?
Dann ging es erstmal um den Best Newcomer. Da waren halt nominiert Death of a Poet, gemacht von Eva Hambach, Close von Tobias Zages und Moritz Ebel und Tell Me What You See von den Pesky Bees aus Dänemark. Zwei Deutsche, ein dänisches Team. Du hast Death of a Poet angespielt. Versuch mal zu erklären, was das ist.
Keine Ahnung, das mit Abstand verkopfteste und abstrakteste Spiel, das ausgestellt wurde, meiner Meinung nach. Deswegen fällt es mir natürlich auch überhaupt nicht leicht, das jetzt zusammenzufassen. Kennst du Anna Anaconda?
Ja.
Oder wie das hieß, diese Sendung früher? So in diesem Art-Style, halt quasi wie so, du schneidest Sachen aus Zeitungen und irgendwie anderen Sachen aus und machst die einfach alle irgendwie auf dem Bild und dann, das müsste man jetzt jemanden fragen, der Kunst studiert hat oder sich damit auskennt, mehr als ich.
Papierschnitt also so, oder sowas? Also einfach so.
Ja, nee, es gibt auch, ja, weiß ich nicht, so ein postmodern, ich glaube so Pomo, postmoderne Art-Stil. Wie heißt er? Ach, ich hab's vergessen, egal. Ja, so in diesem Stil ist das Spiel gehalten und du klickst dich da so ein bisschen durch. Ich glaube, das ist so eine Art interaktive Geschichte, vielleicht / Adventure, aber ich weiß auch nicht wirklich.
Ich weiß nicht, ob es über oder basierend auf ist. Es hat halt ein bisschen was mit Hunter S. Thompson zu tun. Das hat sie auch erzählt, dass sie da halt total auf den, also dass es einer ihrer Lieblingsautoren ist. Für die, die nicht wissen, was der gemacht hat, zum Beispiel Fear and Loathing in Las Vegas. Und da sieht man dann den Bezug auch, glaube ich, einigermaßen.
Ja, das ist dann, ja.
Also es war sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr strange. Und hätte man auch Bock drauf haben müssen.
Ja, genau. Aber ist bestimmt cool für Menschen, die an sowas Spaß haben.
Ja. Klaus hingegen ist, wenn Death of a Poet halt das schrille Ding war, ist Klaus so ziemlich das Gegenteil. Man spielt nämlich eine kleine Figur, die durch eine Schneelandschaft watschelt und einem Fuchs folgt. Punkt. Das war's.
Und wie funktioniert das? Funktioniert das gut?
Einmal hat es tatsächlich, ich habe mir die Ausstellung nochmal angeguckt, kurz.
Ach so, okay.
Da hat es ein bisschen besser funktioniert, aber trotzdem, es ist halt, ich weiß halt nicht, was der Künstler mir sagen wollte. Fasst das eigentlich sehr, sehr gut zusammen.
Das heißt, du hast es nicht verstanden.
Ja, gerne. Aber es war halt einfach, du bist halt diesem Fuchs da hinterhergegangen oder auch nicht. Es war egal. Und bei uns war es dann wirklich so, dass wir irgendwann einfach, die Kamera ist nach oben gegangen. Du konntest zwar noch alles bewegen und du hast nur noch weiß gesehen. Warum? Mhm. Niemand weiß es.
Keine Ahnung. Also,
ist es Kunst? Vielleicht.
Ja, wir hatten eben ein bisschen das Talent, das ein paar Spiele entweder zu brechen oder zum Abstürzen zu bewegen, aus Versehen. Aber nie absichtlich.
Nee, das stimmt. Und also wir können auch das schon mal sagen. Letzten Endes gewonnen hat Tell Me What You See. Ein kooperatives Spiel. Da konnten wir jetzt leider die Finger nicht dran legen, weil es immer besetzt war. Aber es war letzten Endes so, dass einer an einem Laptop saß und ein anderer mit einer VR-Brille in einem Raum war. Und man hatte eine Aufgabe und der am PC konnte halt so ein bisschen durch diesen Raum rotieren und die mussten aber miteinander reden. Okay, was siehst du jetzt hier und was ist da und mach doch mal hier und das auf. Und die Idee war ist so großartig wie einfach eigentlich.
Also ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber so wie ich es verstanden habe, ein sehr cooles VR-Konzept. Und ja, also jetzt meinet, also ich habe auch gar kein Problem damit, dass das Spiel gewonnen hat. Klingt fair. Wollen wir noch mal kurz was über die Jury sagen, beziehungsweise zumindest einmal kurz erwähnen, wer denn da die Jury war? Das waren nämlich dann drei Menschen und das waren einmal halt die Linda Kruse, die hast du eben schon erwähnt. Mhm. Dann der Matthias Kempke von der Delic.
Yep.
Ja. Und Daniel Ziels von weiß ich nicht mehr.
Ist Medienpädagoge.
Medienpädagogik, genau. Und weißt du noch genau, den Matthias Kempke, den konnte man auch irgendwie gewinnen, nicht wahr? Als Newcomer, war das nicht so? Dass der quasi so ein bisschen.
Es als, gab ihn als, er hat es jetzt Pate sozusagen.
Okay.
Und unterstützt die Leute.
Ah ja, okay.
Bei der Entwicklung ihres Spiels. Bin halt sehr gespannt, weil ich kenne Matthias Kempke vor allen Dingen als Autor. Und das ist jetzt kein Spiel, was Autoren braucht. Aber
er ist ja trotzdem in der Spielebranche, dann ja. Hat er, und wenn es nur um Kontakte geht, ne? Ja. Sowas wie so eine, ist die menschlich gewordene Tablette Vitamin B quasi dann für die Entwickler.
Ja. Und dann der Creative Gaming Award mit zwei Spielen, die wir nicht gespielt haben, oder den Gewinner haben wir gespielt. Yes. Einmal Other Tales, auch aus Dänemark. Ähnlich wie Tell Me What You See, ein kooperatives Rätselspiel. Aber diesmal ohne VR, wo halt, es gab halt immer so Ausschnitte, die ich gesehen habe. Und da gab es zum Beispiel einen Satz, der auf der einen Seite anfing und auf der anderen Seite zu Ende ist. Und da musste man sich gegenseitig sagen, was soll dieser Satz jetzt bedeuten. Und dann konnte man auf dem Bildschirm halt sich weiterklicken von Rätsel zu Rätsel.
Okay.
Ging tatsächlich an seinem Standort, wie ich finde, ein bisschen unter, aber auch hier nie geschafft ranzukommen. War nur besetzt.
Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die anderen beiden. Also gleich wieder schon, aber...
Also TikTok habe ich jetzt gerade erklärt.
Ja, ich weiß. Und dann...
Depictura, ein VR-Spiel, wo man im Grunde genommen in der Welt eines Gemäldes war.
Ach, ja. Von Gero Games. Haben wir auch nicht gespielt.
Nee, es ist halt schade, weil...
Ich glaube, man hätte es schon geschafft. Ich muss auch sagen, wir haben auch nicht, also zumindest ich habe nicht unfassbar viel Zeit in den Ausstellungen verbracht. Also nicht, dass ich immer wieder runtergegangen bin, um zu gucken, ob ich jetzt rankommen würde. Also man hätte es bestimmt irgendwie geschafft. Nicht, dass jetzt dieser Eindruck entsteht. Zumindest finde ich, denke ich das so. Aber ich sträube mich auch immer so ein bisschen vor den VR-Spielen bei Ausstellungen, weil ich mich dann immer sehr, sehr beobachtet fühle, wenn ich da mit der Brille irgendwie stehe und um mich rumlaufen Schulklassen rum und ja.
Ja, es ist halt, es tut uns leid, wir konnten ja nicht alles spielen.
Nicht wahr? Aber es muss ja auch noch für die anderen Menschen aus der Berichterstattung Möglichkeiten geben, hier was zu erzählen.
Wir können nicht, Welle Nerdpool hat ein Monopol auf Play-Berichterstattung.
Irgendwann ist das so.
Der Gewinner allerdings, den kannte ich tatsächlich erstaunlicherweise schon vorher. Nämlich Keyboard Sports Saving QWERTY. Kenne ich, weil die auch auf der Gamescom waren und bei den Rocket Beans tatsächlich das Spiel schon mal vorgestellt wurde. Und da ist nämlich der Krogmann irgendwie durch die Gegend gestratzt und hat allen möglichen Entwicklern und so Aufkleber mit so sehr möglichst kryptischen Awards sozusagen aufgeklebt, und das haben sie auch tatsächlich als eines der kreativsten Spiele der Messe betitelt.
Okay, das ist auch cool.
Ja, und jetzt haben sie halt den Creative Gaming Award bekommen, und ja, wie kann man Keyboard Sports beschreiben?
Also du kannst es theoretisch dir so vor, also du im Sinne von Zuhörer, du, kannst es dir so vorstellen, dass es das Spielfeld, auf dem deine Figur sich bewegt in so einem 3D-dreidimensionalen Raum, ist ein Tastatur-Layout. Also quasi wie die Tastatur, die du jetzt vielleicht vor dir liegen hast oder auch nicht. Da drauf ist quasi dann im Spiel deine Figur. Du siehst die dann auf dem Boden halt so stilisiert da abgebildet, man erkennt das auf jeden Fall, und dann klickst du einfach irgendwo auf deiner echten Tastatur rum und die Figur läuft dann halt dahin. Ne? Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte, dass sie zu Escape läuft, und danach muss ich aber ein Item einsammeln, das ist bei P. So, das ist jetzt so das normale Steuerungsprinzip, und das kombiniert sich dann halt mit unfassbar kreativem Level-Design und verschiedenen Abschnitten im Spiel, die dieses Konzept unfassbar kreativ weiterspinnen und immer mehr Möglichkeiten finden, das einzusetzen. Und dadurch ist das halt, ja, sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel mit einer sehr innovativen Eingabemethode.
Ja, und ich habe es gespielt und hatte auch noch mal kurz mit jemandem geredet, den wir vor 2 Jahren auf der Playfest, auf der Play kennengelernt haben. Und wir beide waren der Meinung, es hat erstmal unfassbar lange gedauert, bis man umgedacht hat. Bis man tatsächlich einfach so...
Nicht mehr WASD.
Ja, bis man tatsächlich einfach so Knöpfe wie das Pluszeichen benutzt hat, um dahin zu rennen. Und ja. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Auch hier wieder das Problem. Ich weiß nicht, ob wir es einfach nicht gecheckt haben oder ob wir wieder irgendwas verkackt haben. ob wir das Spiel wieder kaputt gemacht haben, weil irgendwann kommen wir nicht mehr weiter.
Wir sind in so einen Raum reingelaufen und da kommen wir nicht mehr raus. Das war traurig.
Oder wir waren einfach zu blöd. Aber alleine das hat schon sehr, sehr viel Konzentration erfordert und hat aber auch sehr viel Spaß gemacht einfach.
Ja.
Hat auch einer der schönsten, wie soll ich sagen, Designs der Stand, wo das drin war, und darüber war nämlich das QWERTY in Kabeln geschrieben.
Ja, das war cool.
Das war super.
Das mochte ich auch sehr.
Auf die Frage auch hin, ob sie, ob das ihr erster Award ist, meinte die sehr verhuschte Entwicklerin einfach nur so, wir haben schon eine gesamte Vitrine voll.
Ja, genau, sie hat gesagt, so, sie möchte nicht angeben, aber die haben schon ein eigenes Regal für Awards. Aber ja gut, klar, ist halt auch, ist es sowas, ja, will man sagen, Kritikerliebling und ein Award-Game quasi.
Ja. Das war wirklich super. Und dann gab es noch den Publikumspreis. Und das hat ein Spiel gewonnen, wo ich vorhin meinte, was Eingabe in Videospiele ein bisschen anders gedacht hat. Ich weiß nicht, das kennst du noch von damals, diese ganz, also als es noch sehr viele Flash-Spiele gab, da gab es immer so ein bisschen so Landing-Dinger, wo du immer austarieren musstest, fliegst jetzt nach links oder rechts und sowas. Und daran hat mich das Ding komplett erinnert.
Mich hat es sehr an, also das Spiel, Close the Leaks heißt es, hat mich sehr erinnert an, wie heißt es, Lovers in Space, na verdammt.
Ja, doch, das Lovers in der Space Time oder so.
Irgendwie so, dieses kennt man bestimmt, das ist mal recht populär rumgegangen. Ist auch so ein, spielt halt auch so eine Raumschiffkugel im Koop und musst halt immer verschiedene Stationen bedienen und dich dann da so durch den Level navigieren. Nur hier ist halt dann das Interface, beziehungsweise ja die Steuerungsmethode interessant.
Denn
beschreib das doch mal, Matthias.
Es sind vier Schläuche.
Nein.
Schläuche. Es sind einfach wirklich vier große Schläuche gewesen. Man konnte es bis zu vier Leuten spielen. Man musste die Hand draufhalten. Und sobald du losgelassen hast, hast du das halt im Spiel dazu geführt, dass da Luft rausgekommen ist. Aus dem Ventil, für das du zuständig warst. Und so mussten sich halt die vier durch ein Level navigieren. Was halt eigentlich im Grunde genommen alles zusammenfasst, was halt cool ist. Halt eine kreative Steuerungsmethode, kooperatives Gameplay. Einfach wirklich ein kreatives Videospiel.
Ja.
Und
von genau Henning Steinbock entwickelt.
Ja. Und das ist halt genau das, wofür ich die Play liebe, das Creative Gaming Festival. Das fasst das Ding eigentlich sehr, sehr gut zusammen, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, wenn man irgendjemandem erklären möchte, was dann jetzt der Unterschied ist zwischen solchen Spielen, die dann dort ausgestellt werden und anderen Spielen, die man halt ja eher kennt, ist das ein tolles Beispiel, ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und das ich glaube sogar ein Hamburger Entwickler, der Henning Steinbock, der hat das dann gewonnen und war auch ganz putzig. Er auf der Bühne hat sich sehr gefreut. War cool.
Ja. Und ja, das war's.
Das haben wir mitbekommen. Irgendwie schon. Was wir zumindest nochmal erwähnen können, was wir leider beide nicht geschafft haben, war nochmal bei Dumian unsere Beichte abzulegen.
Stimmt.
Das ist ja ein befreundeter Podcast, kann man einfach mal so sagen, von Fabu, dem Begründer von Superlevel damals. Das ist ja quasi so eine Art Dumian für Videospielmenschen. Und der hat dann halt da live auf dem Festival Folgen aufgenommen, beziehungsweise Leuten halt ihre Videospielbeichten abgenommen. Ich hätte das ganz gern gemacht, aber irgendwie, also einerseits ist mir nie was eingefallen, andererseits hatte ich irgendwie auch nie so den Zeitpunkt erwischt, wo das möglich gewesen wäre.
Mhm.
Hat leider nicht geklappt, aber deswegen hier mal der Tipp, diese gesamten aufgenommenen Beichten sollen dann auch ganz normal im Dumian-Podcast veröffentlicht werden und da dann über den Feed, glaube ich, auch, ja, wird man sie finden. Kann man auch nochmal reinhören, ist bestimmt witzig geworden.
Ja.
Ich glaube, dann haben wir tatsächlich fast nichts vergessen. Also man konnte, na gut, ja, ach, nee, wir müssen ja nicht alles besprechen. Es gab noch einige coole Workshops, aber da haben wir halt.
Man hat fast halt, es gab eine Ausstellung von einem Kurs aus der Uni Hamburg über das Thema Darstellung von Zeit in Videospielen. Das konnte man sich noch angucken. Es gab ein Escape Room, mit dem man mit bis zu 20 Leuten spielen konnte. Also
genau,
wer in der Zeit, die das Festival lief, sich gelangweilt hat und wer meinte, es ging nur um die Ausstellung, hat keine Ahnung, worum es geht.
Naja, oder hat halt vielleicht auch, ja, keinen Spaß dran, keine Ahnung. Ja, nee, genau das, was du sagst. Also da gab es unfassbar viel, was wir jetzt nicht mal erwähnt haben. Also es lohnt sich trotzdem nochmal vielleicht auch auf die Seite zu gucken, was es noch so alles gab. Und dann spätestens nächstes Jahr im November, wenn es wieder im November ist, dann das Zugticket zu lösen und nach Hamburg zu kommen.
Ja, wieder in die schöne Markthalle. Ich würde es geil finden.
Ja, würde mich auch freuen. Kann mir kaum eine bessere Location vorstellen.
Dann, Pascal, es war mir wie immer eine Freude, mit dir unterwegs zu sein.
Ja, Mann, das ist ja fast schon wie eine ganze Folge geworden.
Naja, anderthalb, geht ja.
Ja, entspannt, ist ja nix. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Für andere Podcasts sind das zwei Folgen.
Ja, nicht wahr? Ja, gucken wir mal, wann wir als nächstes als Außenreporter in Erscheinung treten und wann wir uns dann quasi so hier wiederhören.
Können ja auch immer die Hörer sagen, wo sollen wir mal hin?
Genau. Ja, Subi.
Super. Dann. Wir hören uns demnächst wieder. Mal sehen, in welchem Format. Schauen wir mal, was als nächstes so kommt. Und ansonsten ja, sehen wir uns nächstes Jahr auf der Play. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.